Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Ja, mein Name ist Stefan.
So, nach unserer Kurzfolge letzte Woche habe ich mich heute mal für ein ganz anderes Thema entschieden.
Ich bin sehr gespannt.
Das wäre eigentlich dein Thema. Es geht irgendwie auch um Baseball.
Irgendwie um Baseball, okay.
Ja, da ich ja nicht so viel Background-Wissen habe, habe ich mich dem etwas anders angenähert.
Das klingt interessant.
Ja, wir sprechen heute über einen meiner oder unserer Lieblingsfilme, Feld der Träume.
Da hast du vollkommen recht. Ja, das hat mich immer schon wirklich fasziniert, der Film. Ja, dann bin ich umso gespannter, was und wie du es erzählst.
Ja, der Film Feld der Träume, im Original Field of Dreams, ist ein amerikanisches Fantasy-Drama aus dem Jahr 1989 unter der Regie von Phil Alden Robinson. Der war mir auch gar nicht bekannt. Aber ja, vor allem ist er ja bekannt, weil in der Hauptrolle Kevin Costner spielt. Da war er natürlich noch sehr jung. Und er spielt Ray Kinsella, einen einfachen Farmer aus Iowa, der sich auf eine geheimnisvolle Reise begibt, nachdem er eine mysteriöse Stimme aus einem Maisfeld hört. Und die Stimme sagt, wenn du es baust, wird er kommen. Und diese Worte veranlassen ihn, ein Baseballfeld mitten in seinem Maisfeld zu errichten. Ja, der Film basiert auf einem Roman, der heißt Shoeless Joe und bezieht sich auf den Baseballspieler Shoeless Joe Jackson. Und der Roman wurde von W.P. Kinsella geschrieben. Also der hat die Hauptfigur nach sich selber benannt.
Ach ja, klar, Kinsella. Ja, das war ja gerade der Name schon.
Der Film, der auf diesem Roman basiert, das ist halt kein eigentlicher Sportfilm, so wie man den normalerweise kennt, wo es darum geht, irgendwas zu gewinnen oder irgendwas zu erreichen, sondern das ist mehr so ein Familien- und Fantasy-Drama.
Geradezu poetisch, finde ich.
Und er thematisiert halt zentrale Themen so aus der amerikanischen Kultur, den Nationalsport Baseball, die Bedeutung von Familie, Suche nach Versöhnung.
Oh ja, ja.
Und Feld der Träume wurde vor allem von den Kritikern hoch gelobt und erstaunlicherweise war er weltweit erfolgreich, obwohl es ja eigentlich um das typisch Amerikanisches geht. Und er war für den besten Film Oscar nominiert.
Das ist ja selten, dass Publikum und Kritik da auch dann so positiv urteilt.
Genau, und deshalb ist das heute auch ein moderner Klassiker sozusagen, den man, ich habe ihn nochmal gesehen, er ist halt sehr anders als moderne Filme, aber er ist gut gealtert, sagen wir mal so.
Ja, habe ich auch vor einem Jahr nochmal gesehen und war auch wieder sehr angetan, ja, sehr begeistert.
Ja, in dem Zentrum von dem Film stehen neben den Kinsellas auch historische Baseballspieler. Und vor allem vor allem Shoeless Joe Jackson und die anderen Mitglieder der Chicago White Sox von 1919.
The Black Sox.
Ja, Black Sox heißen die White Sox in dahingehend, dass sie einen Betrug begangen haben sollen. Sie sollen ein Spiel verschoben haben oder mehrere Spiele. Und darauf werden wir dann gleich nochmal genau eingehen.
Ja, bei besagter 1919er World Series.
Genau. Ja, die Figuren in dem Film basieren also auf echten Persönlichkeiten und Ereignissen. Und ich will hier mal versuchen, einerseits den Film darzustellen, aber auch, was die historischen Hintergründe waren, auf die da Bezug genommen wird. Aber erst einmal kommen wir mal zu dem Film selber. Ich gebe mal eine kurze Zusammenfassung der Handlung. Mhm. Also Ray Kinsella lebt mit seiner Frau Annie und der kleinen Tochter auf einer Farm in Iowa. Eines Abends hört er eine Stimme, die ihm zuflüstert, wenn du es baust, wird er kommen. Nach mehreren Begegnungen mit dieser Stimme interpretiert Ray die Botschaft als Aufforderung, ein Baseballfeld mitten in einem Maisfeld zu errichten.
Klingt sehr verrückt.
Ja, und alle halten ihn auch für verrückt. Trotz der Skepsis seiner Umgebung folgt er aber seiner Intuition. Nach Fertigstellung des Feldes erscheint eine Geistergestalt. Und zwar in Person von Shoeless Joe Jackson, dem legendären Baseballspieler, der zusammen mit 7 weiteren Spielern wegen seiner Verwicklung im sogenannten Black Sox-Skandal zusammen lebenslang vom Baseball ausgeschlossen wurde. Nach und nach kommen auch die anderen Spieler der Black Sox dazu, sowie andere verstorbene Spieler. Das sind halt alles Geisterspieler, die da auftauchen. Die Geister suchen dort ihren Frieden, indem sie wieder Baseball spielen dürfen. Also das ist ihre größte Sehnsucht. Das Interessante ist, nur Ray kann diese sehen am Anfang. Dann nach und nach können auch die Tochter und die Ehefrau die Geister sehen und die spielen da halt Baseball.
Das ist richtig gut gemacht.
Ja, und dann kommt diese Stimme wieder und die sagt dann, lindere seinen Schmerz. Und während sie auf einer Schulversammlung sind, hat er dann wieder so eine Eingebung und der glaubt dann, es geht um den Schriftsteller Terence Mann. Im Film gespielt von James Earl Jones.
Ja, richtig, ja, tolle Rolle.
Ja, in ganz vielen Filmen hat der mitgespielt. Und deshalb reist der Ray dann nach Boston, trifft dort auf diesen eigenbrötlerischen Terence Mann, der seit Jahren sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und geht mit ihm zu einem Baseballspiel. Also da er glaubt, er müsste mit ihm in den Fenway Park nach Boston gehen, also wo die Boston Red Sox spielen. Und während dieses Spiels kriegt er den dritten Hinweis von der mysteriösen Stimme, geh an dein Ziel. Und es erscheint ein Schriftzug, den natürlich nur er sehen kann. Archibald Moonlight Graham.
Typischer cooler Baseballname.
Ja, jedenfalls so aus dieser Zeit.
Aus dieser Zeit, in den 20er, 30er Jahren, ja.
Und der entschließt sich dann, diesen Moonlight Graham zu suchen. Und es stellt sich heraus, dass der in einer Kleinstadt in Minnesota gewohnt hat. Und dort Arzt war in den 70er Jahren, aber auch dort schon gestorben ist. Also der Film selber spielt in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Mhm. Und dieser Arzt ist da verstorben. Jetzt reisen sie dann trotzdem dahin, um zu schauen, was es damit auf sich hat. Während er dann abends durch die Straßen geht, erlebt er eine Zeitreise. Er trifft dann diesen Arzt, der da schon alt ist, kurz bevor er stirbt und unterhält sich mit dem. Mhm. Und es stellt sich heraus, dass dieser Arzt 1922 nur ein einziges Baseballspiel absolviert hat, aber gar nicht zum Schlag kam.
Oh, bitter.
Und der wurde ja dann halt später Arzt. Und aber er hat immer dieses Gefühl, er hätte was verpasst. Und der wacht dann am nächsten Morgen auf, der Ray. Dann ist der Arzt natürlich verschwunden, weil er verstorben ist. Und dann fahren sie aus der Stadt. Und da treffen sie einen jungen Mann, der per Anhalter mitfahren möchte. Und das ist dann dieser Moonlight Graham, nur wieder ganz jung.
Das ist so anrührend, die Szene ist ganz toll.
Genau, der fährt dann mit denen zur Farm zurück. Und wird dann quasi von diesen Geisterspielern aufgenommen und darf dann da mitspielen. Das Interessante ist, der ist nicht wirklich so ein Geist, also den kann man auch irgendwie anfassen. Also der ist so ein bisschen Mischung aus Geist und echt und durch die Zeit gereist, man weiß es nicht so genau.
Sehr sentimental gedreht, also man spürt richtig die Freude auch bei ihm, dass er da mitspielen darf, dass er aufgenommen wird von diesen berühmten Spielern, die er ja kennt.
Ja, und als er dann auf das Feld kommt, ist er auch, das schildere ich gleich nachher nochmal, weil er so begeistert ist, wen er da alles sieht, also seine Helden sozusagen. Mhm, ja. Und er darf dann wirklich seinen ersten At-Bat machen.
Also vielleicht für die deutschen Zuhörer, At-Bat, also er steht am Schlagmal mit seinem Schläger und erwartet den Wurf des Pitchers.
Ja, das ist richtig. Es ist dann allerdings so, dass die Tochter des Farmers von der Tribüne stürzt, die er gebaut hat, bewusstlos am Boden liegt und sie unbedingt einen Arzt brauchen, um das Mädchen zu retten. Und der Einzige, der dann was tun kann, ist halt der Graham. Und als er vom Spielfeld geht, verwandelt er sich wieder in den alten Arzt, rettet das Mädchen, kann dann aber nicht mehr zurück. Und die Spieler bilden dann so ein Spalier und verabschieden ihn. Er geht dann nämlich ins Feld, quasi in den Himmel zurück. Und das symbolisiert natürlich so ein bisschen, ne, es war immer sein Schicksal, Arzt zu werden und nicht Baseballspieler. Am Ende ist es so, es stellt sich heraus, dass wenn er es baut, wird er kommen, sich gar nicht auf den Shoeless Joe Jackson bezieht, sondern auf den Vater von Ray, mit dem er sich zerstritten hatte, der dann gestorben war und er hatte nicht die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Und der taucht dann als ganz junger Catcher dort auf. Und sie können dann so ein paar Bälle werfen, das ist so die Schlussszene sozusagen.
Auch ganz, ganz anrührend, tolle Szene.
Ja, im Hintergrund des Filmes vielleicht. Der Film basiert ja auf dem Roman, den ich schon erwähnt habe. Und der Autor Kinsella war selbst leidenschaftlicher Baseball-Fan. Und deshalb kombiniert er jetzt in seinem Werk so reale Figuren mit Fantasy-Elementen. Und es geht halt, wie bereits gesagt, viel um Versöhnung und sozusagen Dinge, die man im Leben nicht geschafft hat oder nicht mehr machen durfte, die dann nachzuholen. Die Filmrechte an dem Roman wurden schon direkt nach der Veröffentlichung des Romans verkauft. Und dann hat sich der Regisseur Phil Allen Robinson dem angenommen. Und man war eigentlich davon ausgegangen, dass der nur so eine Nische bedienen wird, dass das jetzt kein Hit wird. Und man hatte eigentlich gehofft, dass Tom Hanks die Hauptrolle spielen würde. Aber der hat abgelehnt.
Finde ich gut. Ich habe lieber Kevin Costner gesehen. Mag den ja immer noch gerne.
Ja, das, ich finde auch, das passt besser, so dieses kernige, pharmamäßige, das bringt er, glaube ich, besser rüber. Mhm. Die Musik war auch sehr erfolgreich, dafür waren sie auch nominiert, komponiert von James Horner, der so dieses Atmosphärische, so diese Gefühle besser vermitteln kann oder besonders gut vermitteln kann. Und er war dann halt für 3 Oscars nominiert. Bester Film, bestes Drehbuch und beste Filmmusik.
Für so einen vermeintlichen Nischenfilm ist das ein krasser Erfolg.
Ja, im Mittelpunkt des Filmes stehen die Baseballspieler um Shoeless Joe Jackson. Jackson, weiß sicher besser als ich, war ein begnadeter Hitter.
Absolut. Also Ted Williams, und das heißt ja was, wenn der von einem anderen schwärmt, der hat den auch sehr, sehr gut angesehen. Und Ted Williams war ja in seinen Augen eigentlich der allerbeste Schläger aller Zeiten. Aber okay.
Okay. Ja, der Jackson, der hat gespielt von 1908 bis 1920. Also wirklich sehr früh. Wobei Baseball ja schon noch sehr viel älter ist.
1876, Cincinnati Reds, Beginn des professionellen Baseballs.
Ja, und der Jackson hat seinen Spitznamen Shoeless, weil er einmal bei einem Spiel Blasen an den Füßen von neuen Schuhen hatte. Er hat sich dann einfach ausgezogen und hat dann halt barfuß gespielt und seine Kameraden haben ihn dann immer Shoeless genannt.
Passt.
Auf jeden Fall hat er herausragende Statistiken erzielt. Der hat eine Batting Average von 356.
Das ist heftig gut.
Ja, aber die ganze Zeit ist das schon.
Ja, für die Karriere ist das der Hammer.
Aber vor allem ist er halt dafür bekannt, dass er eine Rolle im Black Sox-Skandal hatte. Er wurde 1887 in Pickens County in South Carolina geboren und wuchs in ganz großer Armut auf. Schon früh musste er arbeiten in einer Textilfabrik und spielte dann quasi in diesem Firmenteam Baseball. Und schon da hat sich aber ganz früh gezeigt, dass er eine außergewöhnliche Fähigkeit, so eine ganz natürliche Art hat, den Ball wohl zu schlagen. Also alle rühmen, dass das besonders schön aussah und es super effektiv war.
Das ist natürlich das Beste. Schön und erfolgreich.
Und dass er so gut war, das wird auch von Ty Cobb so genannt. Der hat ihn den größten Natural Hitter genannt.
Ich muss vielleicht noch kurz einwenden. Ty Cobb hat mit 3,66 die allerbeste Career Batting Average ever.
Okay. Ja, während seiner Karriere sammelte Jackson viele Erfolge, darunter auch den Gewinn der World Series 1917 mit den White Sox. Aber alles wird halt überschattet durch den Skandal 1919. Obwohl Jackson beteuert hat, eigentlich nichts mit dem Skandal zu tun zu haben, beziehungsweise sein Bestes gegeben zu haben und nie ein Spiel verschoben zu haben. Und er bleibt ja bis heute deshalb umstritten, obwohl viele versucht haben, dass er zumindest posthum in besseres Licht gerückt wird und vor allem auch in die Hall of Fame aufgenommen wird. Was ihm aber untersagt war, beziehungsweise er war auf der schwarzen Liste.
Bis vor kurzem. Jetzt gibt es zumindest Hoffnung.
Genau, jetzt gibt es Hoffnung, weil er mit
Pete Rose
aufgenommen wurde, beziehungsweise die von dieser schwarzen Liste gestrichen wurden. Und jetzt ist zumindest die Hoffnung da, dass sie doch nochmal in die Hall of Fame aufgenommen werden können. Ja, der Bestechungsskandal der Black Sox führte jetzt dazu, dass er ab 1921 nicht mehr Baseball spielen durfte. Nirgendwo. Also nicht professionell, sondern nur als Amateur. Und danach war er Ladenbesitzer, hat verschiedene Läden gehabt, auch eine Bar und eine Billardladen und ähnliches. Und er starb am 5. Dezember 1951 in Greenville, South Carolina. Aber neben dem Jackson treten in dem Film halt auch die anderen Mitglieder dieser White Sox aus, dieser sogenannten Black Sox. Das sind insgesamt 8 Personen. Da ist ein Eddie Cicotti darunter. Ein hervorragender Pitcher soll das gewesen sein und er ist eigentlich mit die Schlüsselfigur in diesem Skandal. Und auch der, wie die anderen, wurden ja alle lebenslang gesperrt und der hat dann später aber ein normales Leben geführt, der hat eine Tankstelle geleitet, war Wildhüter, der hat bei Ford gearbeitet, ging dann normal 1944 in Ruhestand und starb im Alter von 84 Jahren als Erdbeerfarmer. Also man muss dazu sagen, dass die alles gar nicht so sehr extrem getroffen hat, dass sie aufhören mussten, die einen mehr oder weniger. Aber man muss dazu ja sagen, dass die Baseballspieler zu dieser Zeit auch gar nicht so viel verdient haben. Also finanziell jedenfalls war das nicht so ein Riesenverlust.
Die hatten in der Regel immer noch einen Job in der Zeit, wo eben die Baseballsaison nicht lief. Also nur davon, allein davon leben konnte keiner.
Dass sie da auch relativ wenig verdient haben, das wird gleich nochmal eine Rolle spielen. Als Haupträdelsführer wird Chick Gandil genannt.
Oh, cooler Name.
Der war der Catcher des Teams, Der war ein großer, schwerer, rauer Typ, der so ein bisschen die anderen immer so gemobbt hat oder auf jeden Fall sehr körperlich war und recht unfreundlich galt. Und der hat sich als erstes überreden lassen und der hat sozusagen auch alle anderen überredet, da mitzumachen.
Mir fällt nur gerade ein, von wegen rau und mobben und so ein bisschen tougher. Das war eben noch nicht die Zeit, wo jeder sich ständig irgendwie beleidigt fühlte. Da hat man das einfach auch mal hingenommen, wenn man angeraunzt wurde.
Ja, ja, und das hat er wohl ganz heftig gemacht. Das war wohl so seine Art.
Stimmt, die waren zum Teil sehr, sehr derb, obszön und ausfallend. Also das ging schon, war schon sehr krass, ja. Was man so liest, ist auch Parteikorb heftig.
Ja, die anderen, die dazugehören, waren ein Sweedy Riceburg, Shortstop, Happy Felch. Die haben halt alle diese Namen. Centerfielder, Lefty Williams, ein weiterer Werfer. Mhm. Der soll 3 Spiele manipuliert haben. Und wow. Fred McMullen, das war ein Ersatzspieler. Der also nur selten zum Einsatz kam. Und dann gehörte noch Buck Weaver dazu. Und bei dem ist es besonders tragisch, weil der Einzige ist, der kein Geld genommen hat, aber trotzdem lebenslang gesperrt wurde. Ja, und in dem Film, habe ich ja schon erwähnt, kommt Archibald Moonlight Graham vor. Und diese Figur hat es wirklich gegeben. Und der hat 1905 ein einziges Inning in der Major League Baseball gespielt für die New York Giants, kam aber dann nicht mehr zum Schlag, also der hat nur im Feld gespielt. Der wurde dann halt Arzt in Minnesota, in einer Kleinstadt, hat er ein sehr gutes Leben geführt. Mhm. Und den hat man jetzt sozusagen hier noch in den Film mit reingenommen. Wobei man sagen muss, dass der Film sich so ein paar, wie immer, so kreative Freiheiten genommen hat oder nehmen musste.
Im Vergleich zu dem Buch jetzt, oder?
Ja, im Vergleich zum wahren Leben, was jetzt diese Spieler angeht. Sowohl wie die aussehen, als auch, es gibt dann ja so Leute, die haben sich das so genau angeguckt, ob der in Wirklichkeit Linkshänder war oder andere.
Ach so, ja, so ganz nerdige Sachen dann.
Und es geht, ist halt so, weil das alles sehr poetisch war, wie du das schon gesagt hast. Die sind ja auch besonders freundlich untereinander oder die auch zu diesem Farmer und wie die reden und so, das wäre wohl im wahren Leben zu den ihrer Zeit was anderes gewesen.
Also er war nicht immer so kameradschaftlich dann.
Nee. Kommen dann noch andere Spieler dazu? Das erzählt dann der Moonlight Graham, als er auf das Feld geht. Da sagt er zu dem Farmer, guck mal, da ist Smokey Joe Wood. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, den Namen nach, ja.
Ein Pitcher für Boston und Cleveland von 1908 bis 1920. Mel Ott.
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz legendärer Spieler von den New York Giants. Also da gab es noch die Baseball New York Giants. Master Melvin auch genannt, ein überragender Schlagmann, First Baseman meine ich.
Und Gil Hodges wird er nennen.
Mein absoluter Lieblingsspieler, Gil Hodges, ja, First Baseman der Brooklyn Dodgers, also bevor sie nach Los Angeles gegangen sind. Und später, 1969, Manager der New York Mets, als sie ihren ersten World Series Titel, wie also als Cinderella gewonnen haben, ganz überraschend. Also ein ganz toller Typ, starb an einem Herzinfarkt auf dem Golfplatz.
Okay.
Und der wurde auch ewig nicht in die Hall of Fame aufgenommen. Da haben die über Jahrzehnte Fans und Verwandte und andere Freunde versucht, den nochmal was zu schaffen, dass er da hinkommt. Mittlerweile ist er in der Hall of Fame.
Okay, also.
Ganz toller Typ, also gibt es auch ein ganz tolles Buch, da muss ich auch mal eigentlich eine eigene Folge machen. Also wirklich.
Also ein echter Star, den sie da mit aufgenommen haben.
Ja, das war echt total. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der da genannt wurde.
Es wird nur in einem Satz genannt. Es gibt im Internet so Vermutungen. Wer sind die anderen? Also es sind ja 2 Teams, die spielen ja gegeneinander nachher. Und da gibt es ganz viele Vermutungen, wer die sein können. Es gibt also.
Das finde ich ja spannend, dass es das überhaupt gibt, diese. Ja, sag mal, bin ja sehr gespannt, wer da genannt wird.
Also es ist erstmal so, man sieht Spieler von den Cincinnati Reds, von den New York Yankees, den Philadelphia A's und den St. Louis Browns. Und Cardinals auch ein Spieler. Oh, und da gibt es dann halt Theorien, wer in dieser Zeit wo so gespielt haben könnte. Das natürlich wird Babe Ruth genannt. Ja. Roger Hornsby.
Ja, auch einer der mit dem höchsten Schlagdurchschnitt aller Zeiten, also auch The Roger genannt.
Eins weiß man jedenfalls, einer war nicht dabei. Ty Cobb. Und der Shoeless Joe sagt in dem Film auch, Ty Cobb wollte mit den Geistern mitspielen. Aber schon zu Lebzeiten hätten sie ihn nicht leihen können, also hätten sie ihm gesagt, verpiss dich.
Ja, The Georgia Peach, der war sehr unbeliebt, aber auch extremst erfolgreich. Heute würde man sagen, er polarisierte ja, aber über dem war auf jeden Fall auch eine Folge, sehr schillernde Persönlichkeit.
Kommen wir mal zu dem Black Sox-Skandal, Wahrheit und Mythos sozusagen. Also es gibt wahnsinnig viele Bücher, Aufsätze, Berichte, auch Podcasts, Crime-Podcasts über das Thema des Black Sox-Skandals. Und das meiste, was eigentlich die Leute, sagen wir mal, so bis vor 10 Jahren so kannten, basiert auf einem Buch von Elliot Asimov. Und zwar Eight Men Out. Danach gibt es ja auch den Film Eight Men Out. Der ist ja dann verfilmt worden.
Ja, haben wir damals auch gesehen.
Ja, auf jeden Fall haben wir den gesehen. Ja, ich habe dann nochmal so reingeguckt. Also sowohl in diesem Buch als auch in dem Film wird das so dargestellt, dass der Besitzer der White Sox ein fieser Typ ist, der sie so finanziell ausnutzt. Dann gibt es so die Arbeitertypen in dem Verein. Und
das ist etwa Charles Comiskey.
Genau, Comiskey Parks.
Genau.
Das Problem an diesem Buch von Elliot Asimov ist, das hat der in den 60er Jahren geschrieben und wie er später so gesagt hat, er hätte mit Tausenden von Leuten gesprochen und das wäre sozusagen alles so zusammen verwoben in diesem Buch. Keine, wo er das genau her hat, mit wem er gesprochen hat. Und deshalb gab es dann 2006 ein ganz umfangreiches Werk von Gene Carney. Mhm. Und das gilt so heute als so sozusagen die Bibel zu diesem Skandal. Der hat die Gerichtsakten eingesehen, der hat verschiedene Interviews gelesen. Es gibt Interviews aus den 30er, 40er, 50er Jahren, als sie noch gelebt haben. Das hat er alles aufgearbeitet.
Mhm.
Ich habe mich vor allem an Gary Livercary orientiert. Der hatte die Webseite Baseball History Goes Alive und der hat das Buch geschrieben Whitewashing the Black Sox. Aus dem Jahre 2024. Das ist also das aktuellste Buch zu dem Thema. Also im Skandal selber geht es darum, dass 8 Spieler der Chicago White Sox beschuldigt wurden, absichtlich die Spiele der World Series 1919 gegen die Cincinnati Reds verloren zu haben. Und die hätten sich von Glücksspielern schmieren lassen. Und das gilt bis heute als vielleicht der größte Skandal im Baseball überhaupt. Vor allem aber, weil zu der damaligen Zeit Baseball als der saubere Sport galt, als ehrlich. Jetzt vor allem im Vergleich zu den anderen großen Sportarten zur damaligen Zeit. Boxen, Pferderennen, ne, das waren die großen.
Ja, die beiden verbindet man ja schon immer schon viel stärker mit Glücksspiel oder mit Wetten. Also als Boxen und vor allem insbesondere Pferderennen.
Genau, also es geht da darum, dass da Bestechungen ständig bekannt wurden, auch in der Zeitung standen. Im Grunde wussten das alle.
Und beim Baseball wollte man es nicht wahrhaben, sag ich jetzt.
Ja, im Baseball war es halt so, dass das offiziell verboten war, während der Spiele oder vor den Spielen aufzunehmen. Aber in den Stadien wurden diese Buchmacher alle geduldet. Also ich habe gelesen, die standen dann sogar im Stadion, haben da Wetten auch noch angenommen und man hat das alles so laufen lassen, sagen wir mal so.
In der Römerzeit wurde ja schon auf die Wagenlenker gewettet, auf die verschiedenen Parteien. Also ich glaube, Sport und auch Wetten, das gehörte schon immer für viele zumindest zusammen.
Man hat sich dann halt sehr darüber aufgeregt, über diesen Skandal 1919. Tatsächlich gab es aber auch schon vorher so Korruptionsskandale. Es gab einen größeren 1903, da gab das Gerücht, dass ein Catcher Lou Gehrig sich hat vor den Endspielen bestechen lassen. Aber das war jetzt wurde nie so groß aufgenommen, vor allem hat es keine Prozesse gegeben.
Mhm.
Und hier war es jetzt halt so, dass die White Sox 1919 als eines der stärksten Mannschaften überhaupt galten, vor allem hatten die ja 1917 schon gewonnen, waren der große Favorit.
Mhm.
Aber intern herrschte große Unzufriedenheit und vor allem ging es um die Bezahlung durch den Teambesitzer, wie du schon gesagt hast, Charles Comiskey, der galt als sehr geizig.
Mhm.
Und vor allem waren die Spieler untereinander in 2 Fraktionen aufgeteilt. Zum einen gehörten die Spieler wie der Second Baseman Eddie Collins, der war Ire, genau wie die Comiskeys. Der war Absolvent einer Universität, war im College gewesen, also ein recht schlauer Typ.
Dann gab es eine Karriere gemacht später, der Eddie Collins.
Ja. Mhm. Und der wird aber so als echt mieser Typ beschrieben.
Ja.
Beziehungsweise der nur an sich gedacht hat. Das Problem nämlich bei ihm war, er war der Einzige, der richtig gut bezahlt wurde. Der war nämlich gewechselt zu den White Sox und dem bezahlte der Comiskey $10,000.
Der kam von den, kurzer Einschub, von den Philadelphia Athletics.
Das stimmt.
Die hatten dann ein Riesenteam und ich meine, das war das $100,000 Infield, also vor 1914. Aber das nur am Rande.
Ja, dazu gab es dann halt noch so ein paar andere irischstämmige, Dickie Kerr und so ein paar andere. Und auf der anderen Seite waren dann vor allem so die Italiener, die Migranten sozusagen und die keine Bildung hatten. Es soll wohl so gewesen sein, dass die nie miteinander gesprochen hätten. Also oder nur das Minimalste, was man sich unterhalten muss. Also es hätte so richtige Fäden gegeben. Und auf der Seite der schlecht bezahlten, man muss sich so vorstellen, die haben vielleicht so $2,000 im Jahr verdient, mussten dann halt, wie du gesagt hast, schon arbeiten gehen außerhalb der Saison.
Mhm.
Der Anführer war dann halt der Chick Gendel und der erzählte 1956 in einem Interview, dass es da wirklich persönliche Fäden zwischen denen gab und vor allem basierte das auf der Abneigung gegenüber dem Comiskey bei ihm und vor allem auch bei dem Werfer Chicotti. Er sagt aber auch in dem Interview, er würde am liebsten die ganze Schuld nur bei den Comiskeys suchen. Aber das Gewissen lässt das bei ihm nicht zu, denn tatsächlich wurden die gar nicht so viel schlechter bezahlt als andere. Die wurden schon schlecht bezahlt. Und es soll dann auch so Geschichten gegeben haben, dass die in schmutzigen Uniformen antreten mussten, weil der Comiskey sich die Reinigungskosten sparen wollte oder es keine Schuhputzer gab oder ähnliches.
Das ist wirklich billig, ja.
Und deshalb drehte sich dann halt das meiste Gezeter und der ganze Ärger um die Gehälter. Und bei dem Chicotti, dem Werfer, war es halt so, der verdiente 1917 bei 28 gewonnenen Spielen nur $6,000 im Jahr, war aber einer der besten Werfer der Liga. War also im Vergleich zu anderen guten Werfern völlig unterbezahlt.
Ja, das wird er gewusst haben, die reden ja miteinander.
Aber auch der Joe Jackson als vielleicht bester Schlagmann zu der Zeit verdiente sogar nur $4,500. Bei dem muss man sagen, da hat man immer gesagt, der wäre sehr dumm gewesen. Also so auch zurückgeblieben. War der aber nicht. Also der hatte keinerlei Schulbildung, weil er ja schon ganz früh arbeiten musste. Ja, war halt so ein ganz einfacher Typ.
Richtig, genau.
Dieser Eddie Collins, wie er gesagt hat, erst $10,000 verdient und nachher sogar $14,000. Also man sieht dann so den Unterschied.
Also der Eddie Collins wurde später auch dann, hat mehr Teams mit gemanagt und war dann im Front Office, also in der Leitung von Teams aktiv. Und ja, der hat also immer gewusst, wo es gut für ihn ist und dessen Spitzname war Cocky, arrogant.
Ah, okay. Ja, das passt zu dem, was so beschrieben wird. Ja, richtig eskaliert ist das halt bei dem Chicotti. Der hatte mit dem Comiskey einen Deal. Wenn er eine bestimmte Einsatzgrenze erreicht und eine bestimmte Anzahl von Spielen gewinnt, kriegt er $10,000 extra. Und damit er das nicht erreicht, hat der Comiskey dann den Trainer angewiesen, am Ende der Saison spielt er nicht mehr. Der wird nicht mehr eingesetzt.
Ja, Tricks, die es heute noch, also bis vor einigen Jahren in MLB durchaus gab.
Nicht so ja, schön. Und das fand er halt gar nicht witzig. Und die anderen halt auch nicht. Dann trat ein Wettpate sozusagen auf den Plan, der hieß Arnold Rothstein oder Rothstein. Das war ein jüdischer Wettpate und Mafia-Boss. Und der hatte mehrere so Buchmacher unter sich und die haben dann Kontakt aufgenommen. Am 18. September 1919 haben die sich mit dem Chick Gendel getroffen und dem Chicotti und haben dem doch gesagt, es wäre doch eine gute Idee, wenn man sich doch zusammentun würde und ein Syndikat bilden würde. Und dazu würde man ihnen 80.000 bis 100.000 Euro in Aussicht stellen, wenn sie die World Series schmeißen würden. Man ist dann, hat dann den Plan gemacht, man bräuchte 7 bis 8 Spieler, vor allem bräuchte man 2 Werfer. War schon gut, einer der irischen Werfer, eigentlich der beste Werfer, der war erkrankt, der konnte nicht spielen. Und dann hat man halt die Leute so dazugeholt, wo man meint, die man unbedingt bräuchte. Unter anderem halt auch Shoeless Joe Jackson. Den wollten die Buchmacher unbedingt, weil der ja der beste Spieler war. Und der sollte auf jeden Fall mitmachen. Und dann hat man sich halt auch für die anderen 5 entschieden. Und man hat sich dann 2 Tage später bei dem Gendel in einem Hotel in New York getroffen. Aber es waren nur 4 White Sox-Spieler insgesamt da. Und wer war nicht da? Der Joe Jackson. Denn der wollte damit eigentlich nichts zu tun haben.
Passte gar nicht zu dem.
Nee, das sagen auch alle. Und es ist unbestritten, dass der nie bei einem Gespräch mit den Buchmachern dabei war. Wer anwesend war, war der Buck Weaver, der dritte Baseman. Das ist ja der Einzige, der nachher kein Geld angenommen hat. Aber der war halt Mitwisser und war auch immer dabei. Als Zimmergenosse von dem Jackson hatten sie den Lefty Williams dazu geholt. Der war bei den Sprechen dabei und der hat das später immer dem Joe erzählt, was besprochen wurde. Der hat nachher ausgesagt, dass der Jackson das zur Kenntnis genommen hätte, mehr aber auch nicht.
Aber ich meine, aber der hat doch, glaube ich, einfach trotzdem weiter gespielt, so gut er konnte, hat auch einen ganz guten
Geschmack. Da kommen wir gleich noch zu. Also alle, die da waren, waren interessiert, hatten sich das angehört und waren natürlich gerade von den Summen, dass quasi für jeden mindestens $10,000 rauskommen sollte und für den Gendel und den Chicotti sogar ein bisschen mehr. Na, das war für die natürlich so 3-4 Jahresgehälter. Ne? Der Williams hat ja dem Jackson später von diesem Deal erzählt. Es ist dann so, schon nach diesem ersten Gespräch gab es Leute, die davon erfahren haben. Unter anderem dieser Fred McMullen, dieser Ersatzspieler. Und der hat denen dann gedroht, wenn sie ihn nicht teilhaben lassen, dann wird er das melden. Also war eigentlich schon, hätte man da schon abbrechen können.
Ja, er hat ihn beseitigen sollen, aber es ging wahrscheinlich nicht.
Weil der hat es jetzt von anderen Leuten, die wetten. Der war nämlich eigentlich einer, der auch gewettet hat. Das haben ja viele Spieler zu der Zeit gemacht. Ja. Also war eigentlich schon klar, die Katze ist aus dem Sack. Also viele wissen davon.
Zu viele.
Ja, aber die Buchmacher, die wollten das unbedingt durchziehen. Ja, und auch das Ganze war ja noch in der Saison, also am Ende der Saison. Und vor dem letzten Spiel traf dann der Chicotti einen alten Freund, den Pitcher Bill Burns, einen ehemaligen Pitcher. Und der hatte auch Kontakt zu anderen Mafiosis und die boten sogar $20.000 pro Spiel, wenn sie sich sozusagen an diesem Deal irgendwie beteiligen könnten.
Ja.
Und die Spieler fanden das natürlich super und haben dann gesagt, wir machen das jetzt doch und wir zocken quasi beide ab.
Sehr schlau, dachten die.
Aber es war dann halt schon so, kurz vor der World Series war dieses Gerücht, dass die verschoben werden soll, überall präsent. Es gab auch Reporter, die schon auf das gehört hatten. Man hatte ja damals noch so ein anderes Verhältnis zu den Reportern. Man duzte sich, man ging zusammen was trinken. Und die wurden schon gewarnt, dass da so Gerüchte sind. Und die Spieler wurden dann schon echt nervös. Und es gab dann Besprechungen der Verschwörer sozusagen. Machen wir das nicht? Sagen wir alles ab oder und gewinnen einfach oder auch nicht? Das Problem war, die hatten natürlich Angst, weil die hatten schon eine erste Teilzahlung von 10 beziehungsweise nach anderen Quellen 20.000 erhalten, die sie untereinander aufgeteilt hatten. Und die hatten jetzt natürlich Angst, dass ihnen oder ihren Familien was passieren könnte. Haben sie zumindest so dargestellt. Ein Problem war auch, dass sich die Wettquoten geändert hatten. Durch das viele Geld, was diese Glücksspieler gesetzt hatten, änderten sich auf einmal die Quoten. Plötzlich waren die Reds der Favorit und nicht mehr die White Sox. Und das war nicht wirklich zu erklären.
Ich glaube aber auch, wenn man den Arnold Rothstein, ich habe damals einiges über den gelesen, das war ein Mann, dem gab man kein Geld zurück.
Wahrscheinlich nicht.
Ging ja. Nicht, ne? Der war Mentor von dem Bugsy Siegel und Meyer Lansky und ähnlichen. Also,
ja, das habe ich auch gelesen.
War, glaube ich, unmöglich, das Geld zurückzugeben. Die waren jetzt drin.
Ja, da werden wir nachher auch so, da wird nochmal richtig Druck ausgeübt.
Obwohl der bestritt das, glaube ich. Aber naja, man weiß
ja,
nicht.
Ja, da kommen wir auch zu dem Prozess noch. Er selber war ja nie in Kontakt mit denen und er wird nachher freigesprochen. Kommen wir jetzt mal zu der World Series selber. Also im ersten Spiel warf der Chicotti als Starter, er warf zunächst einen Strike und wie vereinbart, also als Zeichen dafür, dass sie das Spiel schmeißen würden, warf er den Red-Spieler mit dem zweiten Wurf an, damit der zur ersten Base kam. Das war so das Zeichen.
Und dann wussten die, the fix is on.
Aber danach verlief das Spiel anfangs völlig unauffällig. Aber im vierten Inning brach Chicotti völlig ein und auf einmal stand 6-1. Der Trainer, völlig konsterniert, nahm den raus. Zeitzeugen sagten, der hätte den nur mit dem Kopf geschüttelt und dann wäre zu dem hingegangen und gesagt, du bist raus.
Ja, da konnte er gar nicht begreifen, was los war. Ne?
Andere sagen, er hätte nicht besonders schlecht geworfen, aber das ist ja bei einem Pitcher auch schwer zu sagen. Auf jeden Fall gab es viele Punkte. Vielleicht noch zu der Zeit zu sagen, es gab keine Home Runs, weil es war die Deadball-Era.
Ja, die Bälle waren noch nicht so festgebunden, die waren aus anderen Materialien. Und die wurden dann nicht so oft ausgetauscht. Man spielte fast, bis die auseinanderfielen mit denen. Also es war viel schwieriger, die Bälle in die Luft zu kriegen. Also so ein Launch-Angle, der Angle. Konnten die auch nicht. Die schlugen auch noch anders auf den Ball. Also der ganze Stil war ein anderer als heute. Es gab faktisch kaum Home Runs. Also zeitweise gab es in der Saison der beste Home Run Baker. Der hat dann, glaube ich, 8 oder 9 in der ganzen Saison nur geschlagen. Es war mir so ein von Mal zu Mal mit Sacrifice Bunt und Hit and Run. Und Double und Triple. Also man musste anders die Leute nach Hause bringen.
Ja, habe ich auch gelesen. Und es war ja tatsächlich so, in dieser World Series hat nur einer einen Home Run geschlagen und das war Shoeless Joe Jackson.
Teilweise waren auch die Outfield, das Outfield, das war viel zu weit entfernt. Also diese ganze Mischung aus also schwerere Schläger, diese nicht so festgebundenen und das andere Material, die bestimmten Bälle, die ewig auch benutzt wurden, weil man eben das Geld ersparen wollte, teilweise ganz simpel. Und diese riesigen Outfields, all das zusammen führte einfach zu ganz wenigen Home Runs. Auch wenn mal einer da war, war spektakulär, aber das war nicht eine wirkliche Waffe.
Ja, insgesamt verloren die White Sox das erste Spiel 9-1. Aber die ja daran beteiligt waren, die waren eigentlich guter Laune. Und es änderte sich aber schnell, denn die hatten eigentlich vereinbart, nach dem ersten Spiel gibt es die nächste Rate von $20.000. Und die kam nicht. Die wurden dann hingehalten und auch das zweite Spiel verloren sie. Das hat dieser Lefty Williams geworfen. Mhm. Der hat dann irgendwie so einen kleinen Ausraster bekommen im vierten Inning. Der hat nicht schlecht geworfen, aber der hat dann so ein Band irgendwie nicht richtig geworfen, neben den Baseman geworfen. Also ein so ein Fehler lag dann wohl tatsächlich vor.
Aber man muss vielleicht noch ergänzen, Deadball Era, wo du gerade von Werfern sprichst, Pitcher, die durften natürlich den Baseball auch unendlich oft manipulieren. Da wurde drauf gespuckt, da wurde angeschabt, da wurde in allen möglichen Arten wurde die Flugbahn versucht zu verändern. Also das war ganz, ganz schwierig, Flugbahn dann zu berechnen. Ne?
Ja, ich habe gelesen, man konnte den Ball verformen. Irgendwie.
Ja, die haben den teilweise gegen irgendwelche Wände geworfen und das wurde, also die es gab eine Unwucht während des Fluges, wurde verstärkt. Also da gab es ganz viele Manipulationsmöglichkeiten. Das Spitball, glaube ich, bis in die 30er, 40er Jahre. Dann haben die Letzten, die das konnten, erst aufgehört.
Okay. Ja, deshalb war ja das erste Spiel auch so ein bisschen so ein Aufreger, dass das so hoch ausfiel, also für die damalige Zeit.
Ungewöhnlich. Ja.
Das zweite Spiel hat man halt knapp verloren, 4-2. Und jetzt sollte eigentlich wieder Geld kommen. Es wären jetzt 40.000 Euro fällig gewesen. Aber der Unterhändler von dem Rotstein, der hatte nur $10.000, den er den Spielern geben konnte. Und die wurden jetzt schon so richtig sauer.
Mhm.
Dann haben die Spieler sich doch entschieden, beim dritten Spiel, jetzt gucken wir erstmal. Und die haben das Spiel gewonnen. Mhm. Und dadurch verloren jetzt auf einmal die ganzen Buchmacher, die ganzen Glücksspieler ihr Geld. Das gab dann richtig Druck wohl. So wird es jedenfalls geschildert. Angeblich hätten die dann Druck ausgeübt, dass das halt nicht nochmal passieren würde. Und es stand ja jetzt in der Series 2-1. Und jetzt war wieder Chicotti am Start fürs vierte Spiel. Und das gilt wohl als das umstrittenste Spiel. Der hat sich ein Pitching-Duell mit dem Werfer der Reds, Jimmy Ring, gegeben. Also er hat richtig gut geworfen und es war super spannend. Angeblich hätte er auch eher so einen kleinen Abwehrfehler gemacht. Also einen Schlag, den hätte er wohl fangen können oder auch nicht. Auf jeden Fall verlor man dann 2-0.
Das ist aber ein typisches Ergebnis für die Deadball-Ära, weil du oft ja vier Schläge brauchtest, um einen Spieler nach Hause zu bringen. Sag jetzt mal Single, Single, Single und dann noch ein Single und dann nochmal ein Single, damit er einen nach Hause bringt. Also 2-0, also mehr so Fußballergebnisse waren also da üblicher als so ein 9-1 oder so.
Also es wird in den modernen Büchern auch genauso, wie du sagst, dargestellt, dass das halt üblich war. Hm. Man hat den White Sox allerdings vorgeworfen, weil sie auch in den nächsten Spielen kaum getroffen haben, nämlich auch 0 verloren haben, das nächste Spiel, dass man sozusagen absichtlich schlecht geschlagen hätte. Wobei es ja viele Spieler gab, die ja nicht dazu gehörten. Und der Shoeless Joe Jackson hatte einen Schlagdurchschnitt von über 360 in der World Series. Also an dem hat es nicht gelegen.
Sensationell gut. Nein, der hat offensichtlich volles Rohr gespielt.
Ja, der Chicotti selber hat später auch gesagt, er hätte versucht, das vierte Spiel zu gewinnen. Er hätte da eigentlich keinen Fehler gemacht. Aber sie hatten halt diese horrende Schlagflaute, ne, wodurch sie dann dieses Spiel verloren haben. Und auch im fünften Spiel verlor man 5-0.
Vor allem selber gar keinen Lauf mit solchen Top-Leuten hinzukriegen, das ist schon bitter.
Ja, vor allem, weil die in der Saison selber so top waren. Also
die haben das zu stark durchscheinen lassen, würde ich jetzt denken, jetzt im Rückblick, aber okay.
Jetzt später hat man dann gesagt, nach diesem Spiel, zwischen Spiel 4 und 5, soll nochmal Geld geflossen sein. Also wir werden später nochmal zu dem Joe Jackson kommen, da geht es um $5.000, die wohl in dieser Zeit geflossen sein sollen. Es gibt halt das Gerücht, dass der Chick Gentle Großteile dieses Geld für sich vereinnahmt hat. Aber das sind so Mutmaßen. Das haben die anderen Spieler ihm nachher vorgeworfen. Also nach diesem Spiel soll dann die Mafia auch nochmal Druck ausgeübt haben, ne, dass man jetzt auf jeden Fall zusehen soll. Andererseits waren die Spieler so, die waren hin und her gerissen, was sie machen sollten. Die kamen halt aus dieser Geschichte irgendwie nicht mehr raus. Und das wussten die auch.
Ein bisschen zu groß für die, würde ich jetzt mal
behaupten. Im sechsten Spiel sah es dann wieder so aus, als würden sie haushoch verlieren. Sie lagen 4-0 zurück. Doch dann kamen Joe Jackson, Buck Weaver und Happy Felch nacheinander zu punkten. Es stand auf einmal 5-4. Und es stand erst 4-4 und dann im 10. Inning hat man noch den Punkt gemacht und dann hatte man gewonnen.
Geiles Comeback.
Ja, auch das wird sozusagen später angeführt, so nach dem Motto, siehste, die hätten ja doch gewinnen können. Andererseits, solche Spiele gab es halt auch immer. Ja, das 7. Spiel haben die White Sox dann ebenfalls wieder gewonnen. Jetzt stand es nur noch 4-3. Und es ist ja Best of 9. Und jetzt soll wieder Druck ausgeübt worden sein und das nächste Spiel hat man dann tatsächlich 10-5 verloren. Da wurde auf einmal auf beiden Seiten viele Punkte gemacht und dadurch hatten dann die Reds gewonnen und die White Sox die World Series verloren.
Überraschend für die Öffentlichkeit.
Aber 5-3 eigentlich ja normales Ergebnis. Aber es gab die ganze Zeit dann halt auch in der nächsten Saison 1920 immer wieder das Gerücht, die White Sox, sie sind korrupt. Die haben das geschmissen, die haben Geld genommen. Das ging dann so weit, dass im September 1920, also kurz vor der nächsten World Series, ein Geschworenengericht einberufen wurde. Also die sollten untersuchen, ob man tatsächlich ein Verfahren einleitet, also so eine Vorverhandlung.
Achso, die Gerüchte waren so groß geworden, dass der Staat dann sich bemüßigt sah, zu prüfen, ob da was dran war.
Ja, es gab halt Anzeigen und denen mussten die dann nachgehen. Hast du da
Anzeigen? Ah ja.
Und dann hatte man halt dieses Geschworenengericht. Auch interessant, dass Geschworene darüber entscheiden, ob man überhaupt ein Verfahren einleitet. Sozusagen, man hört sich mal alles an. Da wurde dann halt der Cicotti wohl angehört. Und in diesem Verfahren hat der Cicotti dann am 28. September ein Geständnis abgegeben.
Ach.
Es gibt später noch zwei Geständnisse, unter anderem eins von Joe Jackson. Da kommen wir aber gleich noch zu.
Okay, ja.
Und am Vorabend der letzten Saisonspiele war es dann halt so, dass die Geschworenen haben entschieden, ja, es muss ein Verfahren geführt werden. Die werden alle angeklagt. Mhm. Also diese 8, der Cicotti hat die alle benannt. Und das führte dann dazu, dass der Comiskey diese Spiele alle suspendieren musste. Wobei der Chick Gandil, also der wahrscheinlich am meisten Geld bekommen hat, der war schon nach der World Series nicht mehr zurückgekehrt zum Team.
Ach.
Der spielte nur als Halbprofi. Man vermutet halt, weil er genug Geld hatte. Und das führte dann dazu, dass die White Sox dann noch die restlichen Spiele verloren haben und dann eben nicht in die World Series kamen. Und die waren dann zweiter Platz hinter den Indians.
Die Indians, das war glaube ich einer der wenigen Jahre, wo die Cleveland Indians, heißen jetzt ja Guardians leider, Indians überhaupt die World Series gewonnen haben, meine ich.
Das stimmt. Die haben die gewonnen 1920. Ich habe sie extra aufgeschrieben.
War ja nicht so oft. Ich glaube dann 1948 ist das nächste Mal.
Okay.
Und seitdem nicht mehr.
Im Oktober 1920 kam es dann zum Prozess. Es gab 9 Anklagepunkte wegen Betruges. Die 10 Spieler, die nicht in den Glücksspielskandal verwickelt waren, erhielten im Herbst 1920 von dem Comiskey einen Bonusscheck in Höhe von $1,500 pro Person. Und das war der Betrag, den eigentlich die anderen Spieler hätten, also die Betrüger hätten bekommen sollen. Die haben nämlich ihren Bonus 1919 nicht bekommen. Das wird nochmal eine Rolle spielen, warum der Comiskey das damals nicht getan hat.
Ja.
Weil er das nämlich wahrscheinlich schon wusste, was die getan haben.
Klingt plausibel.
Ja, der Prozess selber ist sehr mysteriös, weil er war erst sehr spektakulär, aber auch völlig chaotisch, denn es gab Geständnisse von Joe Jackson und sein Freund Lefty Williams. Dieses Geständnis ist dann plötzlich verschwunden.
Ach nein.
Ja, die Unterlagen waren weg. Ganze Berichte untergetaucht.
Ist doch unglaublich.
Es gab Gerüchte, manipulierte Beweismittel. Folge war, alle Spieler wurden freigesprochen.
Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Es gäbe keine eindeutigen Beweise für eine Spielmanipulation.
Wenn man alles vernichtet hat, dann gibt es natürlich keine Beweise.
Ja.
Sehr rabiat.
Es wurden aber auch viele Leute angehört, auch Reporter, und die das Spiel beobachtet haben. Es gab einen Reporter, der das schon gehört hatte und extra geguckt hat, wie viel krasse Fehler sozusagen gemacht wurden.
Ach, der hat im Grunde vorher schon gehört, da wird was passieren und hat dann darauf geachtet, was das denn sein könnte.
Ja, es gab wohl zu der Zeit auch echte Beobachter, so Spielbeobachter. Und die haben gesagt, es gab vielleicht maximal 7 Plays, die nicht in Ordnung waren. Und die Jury hat dann gesagt, das reicht nicht.
Finde ich jetzt auch nicht wirklich substanziell.
Also die werden freigesprochen. Man denkt, alles super, die Spieler auch. Man freut sich, man atmet durch. Doch dann kommt
Champagner.
Ja, dann kommt Commissioner.
Kenne ich von Mountain Landis. Ja, den kenne ich. Er ist ein grauhaariger, sehr distinguiert aussehender. Ich glaube, es war ein Richter. Der war wirklich ein Richter.
Das war ein richtiger Richter, ja.
Ja, ja. Der wollte man, ja, das war wirklich, also ein Jurist, ne, der auch, es muss eine, also der war von der Optik, aber von seinem ganzen Gehabe eine unglaublich eindrucksvolle Persönlichkeit.
Ja, das hat den Baseball oder die Major League auch sehr verändert, denn durch diesen Skandal oder währenddessen wurde das Commissioneramt überhaupt erst eingeführt.
Stimmt, das gab es nämlich vorher nicht. Aber die wollten, ich glaube, so habe ich es in Erinnerung, man wollte einfach nach außen signalisieren, Wir sind ein sauberer Sport. Wir sind wieder ein sauberer Sport. Und wir haben jetzt einen gefunden, der mit eisernem Besen da rauskehrt.
Genau so ist es. Der Landis wurde gewählt, weil er so als absolut unkorrumpierbar galt. Mhm. Aber der hat als Bedingung gestellt, dass er absolut das alleinige Sagen hat. Und auch keiner der Eigentümer der Mannschaften ihn überstimmen könnte. Also finde ich ja krass, dass sie das gemacht haben.
Ja, die waren ja so, die standen ja so mit dem Rücken zur Wand. Mit ihrem schlechten Image her, das habe ich mal so gelesen, die mussten dem nachgeben, auch wenn sie so nur zähneknirschend, die wollten das nicht, aber sie fühlten, sie müssen.
Ja, und der Commissioner hat dann auch bei seiner Rede oder Einführungsrede gesagt, er wird jetzt eine Ära der Kontrolle und Disziplin einführen oder begründen. Dafür war jetzt dieser Skandal natürlich prädestiniert und er hat voll durchgegriffen. Alle 8 Spieler.
Also jetzt mal Exempel statuiert.
Ja, ein Exempel statuiert. Er hat alle lebenslang gesperrt. Ohne Ausnahme, ohne irgendwie mal zu differenzieren. Ne? Man musste das Zeichen setzen, dass sobald das irgendwie rauskam, spielt man kein Baseball mehr. Ja, und das wurde halt später, hat man das sehr angegriffen, beziehungsweise gesagt, das wäre völlig unverhältnismäßig gewesen, zumindest was diesen Buck Weaver anging.
Ja, gut.
Weil der jetzt zwar Mitwisser war, aber wirklich. Man konnte ihm spielerisch nichts nachweisen und er hat auch kein Geld genommen, das haben alle gesagt.
Also dem kann man nur sagen, falsche zur falschen Zeit am falschen Ort.
Ja, er wusste aber natürlich alles. Insofern.
Ja, gut, achso, er hat es auch nicht aufgeklärt, ne? Hätte auch sagen können, ich weiß da was.
Auf jeden Fall im Nachhinein hat sich dieses harte Durchgreifen wohl tatsächlich sehr bewährt.
Ja, das glaube ich auch. Also das muss man schon sehr viel besser anfangen. Also es gibt zumindest keinen, nach meiner Kenntnis, keinen vergleichbaren Skandal danach mehr im Baseball.
Kommen wir nochmal kurz zu dem Joe Jackson. Der ist ja bekannt, also der war ja auch ein echter Fanliebling zu dieser Zeit. Mhm. Und es gibt in Amerika so ein geflügeltes Wort, also so ein Satz, say it ain't so, Joe.
Ah ja, absolut. Sag es ist nicht so.
Es gibt diese Legende, dass er aus dem Gericht rausgekommen ist und ein kleiner Junge, der Fan von ihm war, ihn angesprochen hat, gesagt hat, Joe, sag, dass es nicht so war.
Ja.
Oh. Ja, aber diese Geschichte ist frei erfunden.
Ja,
gut, die gut klingt erfunden. Natürlich super. Tatsächlich hat ein Journalist, der den Joe Jackson gut kannte, in seinem Bericht diesen Satz rein als Überschrift genommen. Also daher gerührt das, aber die andere Geschichte ist natürlich viel schöner.
Ja, absolut, aber gut erfunden und dann.
Gerade bei ihm gab es halt immer wieder, wurde immer gesagt, der hatte eigentlich gar nichts damit zu tun und das ist ungerecht. Aber ist unbestritten heute, er hat $5,000 genommen. Auch wenn er nie dabei war. Und das Ganze ist 1924 schon rausgekommen, denn er hatte einen eigenen Prozess gegen die White Sox und den Comiskey persönlich eingeleitet. Und es ging darum, dass er seine Prämie für die World Series und die 2 Jahresgehälter, die er hatte, noch einen festen Vertrag für 2 Jahre, nicht bekommen hat. Und er war ja freigesprochen worden.
Ja, stimmt.
Und jetzt wollte er von dem Comiskey dieses Geld haben, nämlich deshalb, weil der gesagt hatte, Jackson, der Comiskey, der wusste sofort nach Ende der World Series, dass das so ist. Also, dass er bestochen wurde und dass wer daran beteiligt war.
Hat ihm dann den Bonus von $1,500 nicht ausgezahlt.
Genau, und auch, er hat ja dann auch, weil er ja gesperrt wurde, dann die Folgegehälter verloren. Und er hat auch gesagt, dass der Comiskey ihn dazu gedrängt hätte, dieses Geständnis abzugeben. Er selber konnte nämlich nicht lesen und nicht schreiben und dieses Geständnis gab es schriftlich. Also es soll so gewesen sein, was auch andere Spieler sowohl in diesem Prozess 1924 ausgesagt haben, auch später der Gendel 1956, kurz vor seinem Tod, dass der Jackson eigentlich gar nicht beteiligt war. Aber der Lefty Williams, der mit ihm auf dem Zimmer war, der hatte $10,000 bekommen. Und weil ja gesagt wurde, der Jackson, der ist ja auch irgendwie beteiligt, jedenfalls der Name, den hatten sie ja den Buchmachern gesagt, da hat der Williams gesagt, dem gebe ich die Hälfte ab. Und er hat ihm das nach, entweder zwischen dem 4. und dem 5. Spiel oder nach dem letzten Spiel, das weiß man nicht so genau, weil der Jackson hat 24 gesagt, als hätte er es erst am Ende der World Series bekommen. 1921 in diesem schriftlichen Geständnis, das wohl von dem Comiskey und dem Manager geschrieben wurde, stand das anders. Aber ja. Der Williams hat gesagt, ich habe ihm das nach dem letzten Spiel gegeben. Ich bin in das Zimmer gegangen, die Ehefrau war auch dabei. Ich habe ihm gesagt, hier hast du $5,000. Und er hätte das Zimmer sofort wieder verlassen.
Tja, falsch verstanden, Kamerad.
Der Jackson sagt, ich hatte $5,000, hatte aber ein ganz schlechtes Gefühl. und er hätte sich mit seiner Frau besprochen, was sie damit machen sollen. Und die hat gesagt, das Geld ist schmutzig, das darfst du nicht benutzen, sagt sie, hat sie ausgesagt. Ja. Und er hat dann wohl das Geld genommen und ist zum Comiskey hingefahren und hat dann den Sekretär, den Harry Grabener, getroffen. Und der hat dann zu dem Jackson gesagt, ach, behalt doch das Geld, nachdem er ihm die ganze Geschichte erzählt hat. Das
kann ja wohl nicht wahr sein.
Und halt die Klappe. Es ist ihm dann wohl nahegelegt worden, er soll einfach tun und lassen, was er will mit dem Geld. Ne? Die wollen davon nichts wissen. In diesem Prozess 1924 wurde der Comiskey gezwungen auszusagen. Und er hat dann schon tatsächlich gesagt, na, dem zweiten Tag nach dem letzten Spiel der World Series wusste er, wer die Betrüger waren und was passiert war. Also er bestätigt damit quasi diese Geschichte von dem Jackson.
Ja, absolut.
Er sagt, er hätte das aus anderen Quellen gehört und nicht von dem Jackson, aber das haben die Geschworenen ihm nicht so abgekauft. Und tatsächlich spricht vieles dafür, dass Herr Comiskey ja verhindern wollte, dass das rauskommt mit dem Betrug, also so richtig rauskommen. Er hat das dann halt so versucht zu unterdrücken und erst als das quasi diese Anhörung bei Gericht war, hat er die Spieler erst suspendiert.
Ja, klingt alles plausibel. Ja, und wie ging das aus, der Prozess? Kriegt er sein Geld?
Ja, 11-1 Stimmen der Jury, er kriegt sein Geld. Die Ehefrau wurde auch befragt, also man kann diese Sachen heute im Internet lesen, vor allem das 10-seitige Geständnis oder seine Aussage von dem Jackson, das ist sehr interessant. Die $5,000 hätte er nur ganz geringfügig angepackt. Er hätte nämlich davon die Medizinrechnung seiner kranken Schwester bezahlt, weil er nicht genug Geld hatte. Den Rest hätte er über Jahre immer wieder auf dem Konto beziehungsweise für gute Zwecke verwendet. Jetzt kann man sagen, okay, der wollte sich jetzt besonders gut darstellen.
Ja.
Es gibt aber nichts Gegenteiliges.
Vielleicht war er auch einfach so nett und gut. Kann ja auch sein.
Ja, also im Grunde, was muss man wohl sagen, war es so, dass die sich völlig übernommen haben. Ne, die hatten gedacht, ja, machen wir erst. Und als sie sich das dann doch anders überlegen wollten, waren sie schon zu tief drin.
Ja, haben sich mit den falschen Leuten eingelassen. Das waren nämlich Hardcore-Verbrecher.
Ja, und es wird wohl so gewesen sein, dass sie vielleicht nicht bewusst das alles geschmissen haben, aber durch diese Drucksituation und diese machen wir es oder machen wir es nicht, so, dann ist man ja auch gehemmt. Ne? Also jedenfalls waren sie nicht frei in ihrem Spiel.
Nee, die hatten Angst, glaube ich.
Also sie haben Geld genommen und sie haben sich verschworen. Also unschuldig waren sie alle nicht.
Auf keinen Fall.
Außer sie alle hätten gesperrt werden müssen, wahrscheinlich nicht.
Er ist vollkommen undifferenziert von dem Commissioner Landis, aber der ging dann voll in dieser Rolle auf als Rächer des reinen Sports.
Ja, der war wohl auch ziemlich lange dann noch da dran und war auch sehr strikt.
1944 ist er erst gestorben.
Ah, okay.
Ich meinte, er wäre bis zu seinem Tod auch Commissioner geblieben. Ist so.
Ja, also heute sieht man das Ganze also ein bisschen differenzierter als in dem Buch und in dem Film Eight Men Out. Also der Film von 1988, den kann man auch gut gucken. Der ist ja nur so ein bisschen einseitig halt. Und im Grunde wurden sie da sozusagen da reingeschubst und die konnten gar nicht anders. Also so ganz so war es nicht. Vor allem die Darstellung, das Bild von dem Judas Joe Jackson ist heute so ein bisschen anders. Also ganz am Anfang hat man den halt auch einfach für einen Betrüger gehalten, aber so nach und nach gibt eine unglaublich starke Fanbase oder so Leute, die sich an ihn erinnern. Es gibt verschiedene Romane über den Jackson, also auch so Romane auch so ein bisschen Fantasy-mäßig. Dass er nochmal irgendwo gespielt hätte oder dass ein Junge genau denselben Schwung hätte, dass er sozusagen da in diesem Jungen wiedergeboren wurde. Es gibt relativ viel über den Joe Jackson dafür, dass das ja so lange zurückliegt.
Also aus dieser damaligen Deadball-Ära ist er wahrscheinlich so eine mythische Figur, die viele jetzt tatsächlich noch, sie können ja das mit dem Namen was anfangen. Ganz ungewöhnlich, denn die anderen Spieler sind größtenteils in der breiten amerikanischen Öffentlichkeit natürlich vergessen.
Also gerade so in den Mitte der 50er, 60er Jahre wurde der so ein bisschen, da wurde der nochmal so richtig berühmt. Das lag auch an so Journalisten, deren Väter sozusagen ein Riesenfan von ihm waren.
Die entdeckten den dann quasi für sich auch nochmal und wollten ihn vor seinem Tod nochmal, so vermute ich, nochmal interviewen und haben das schön berichtet und so ein bisschen mythischer ausgestattet.
Man hat auf jeden Fall da angefangen, das nochmal so aufzuarbeiten. Ja, und das Ganze kulminiert jetzt quasi ja in diesem Film. Es gibt diesen Film Eight Men Out und quasi im Jahr danach kommt dann der Film Feld der Träume, sozusagen, wo es darum geht, dass die ja ihren Traum nicht mehr leben konnten, Baseball zu spielen und das jetzt quasi im Tode dann nachholen. Ja, also ist ja schon so ein bisschen poetisch und das ist wie so ein Anschluss an diesen anderen Film.
Also mich hat er viel mehr angesprochen, viel starke Gefühle auslösend, also auch eine tolle Besetzung und dieses Baseballfeld da im Maisfeld, also es ist wirklich eine geniale Idee.
Ja, es ist halt auch in dem Sinne ja kein Sportfilm, sondern es ist ja ein Film über die Liebe zum Sport, hat mal einer geschrieben.
Ja, das ist viel mehr als ein reiner Sportfilm, absolut. Menschlicher Film.
Ja, deshalb hat der Film auch über quasi auch in der ganzen Welt so richtig große Resonanz. Auch bis heute, vor allem natürlich auch in Amerika. Vor allem auch die Szene dann am Ende, wo der Kinsella dann mit seinem Vater noch so eine runde Ball wirft, was er früher nicht konnte. Und auch dieser Satz, wenn du es baust, wird er kommen, ist auch so ein, der in ganz vielen anderen Zusammenhängen, in Werbung, bei Saturday Night Live zigfach immer so in anderen Bereichen so übernommen wird. Sozusagen, wenn man nur dran glaubt, ne, dann kann man was erreichen.
Ist ja auch was dran. Wille kann Berge versetzen.
Man muss auch dazu sagen, für diesen Film selber wurde tatsächlich in Iowa auf so einer Ranch dieses Baseballfeld gebaut. Nämlich in Dyersville, Iowa. Und auf dem Gelände zweier Farmerfamilien, den Lansings und den Arnes Camps, wurde dann dieses Feld gebaut. So wie man es im Film dann auch so genauso sieht. Das wurde danach ein richtiger Tourismusmagnet. Bis heute. Zeitweilig gab es da zwar mal einen Streit zwischen den Familien, weil die hatten beide einen Souvenirladen. Und da gab es dann Geld, Streit. Ja. Mittlerweile haben die dieses Gelände verkauft an eine Investmentgruppe. Und die heißt Go the Distance. Also ist auch ein Satz aus diesem Film.
Clever.
Und noch heute kommen über 100.000 Fans pro Jahr zu diesem magischen Feld.
Mhm.
Und zum 30-jährigen Bestehen gab es, was du wahrscheinlich schon sagen wolltest, ein Baseballspiel der Major League in die MLB at Field of Dreams.
Genau.
Ein reguläres Spiel der Chicago White Sox gegen die New York Yankees. Und die White Sox haben 9-8 gewonnen.
Ja, das war dann ausnahmsweise mal egal, dass die Yankees verloren haben, aber es war einfach...
Ja, man muss dazu sagen, die spielten nicht auf dem Feld aus dem Film. Die haben hinter diesem noch ein zweites Stadion gebaut, weil die Major League bestimmte Regularien hat. Und das war nicht wirklich so groß, wie das so notwendig wäre. Aber
im Stil, ne?
Die haben den Stil des alten White Sox Stadions. Das Comiskey Park, den haben die da quasi von jedenfalls von der Form des Spielfeldes. Ja. Das haben die genau da so nachgebaut.
Sehr clever. Es war ein richtig schöner alter Ballpark und die spielen jetzt in einem ganz furchtbaren Stadion. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung.
Aber wie gesagt, heute noch kann man diese beiden Spielfelder dann sehen und da finden dann halt auch immer, der Film wird da quasi nachgespielt. Es kommen immer diese Geisterspieler aus dem Feld. Man kann sich, ne, also es ist ein Zuschauermagnet noch heute. Ist ein bisschen wie, der Film endet damit, dass der Kinsella ja eigentlich pleite ist, die sein Haus und die Farm verkaufen muss, aber die Tochter sagt, glaube mir, die werden kommen. Und dann fragt er, wer? Und dann sieht man schon im Hintergrund eine riesige Autoschlange.
Kameraschwenk auf die Autos. Das hat was ganz Herzerwärmendes.
Dass da Tausende kommen, um sich das anzusehen. Einfach so, ohne dass sie es wissen, warum. Man hat das gedreht, indem man aus allen Orten, aus der Umgebung, die Leute zusammengetrommelt hat, dass sie tatsächlich abends mit den Autos sich da so eine Schlange bildet. Heute hätte man das mit CGI gemacht, aber...
Aber irgendwie sympathisch.
Der Film ist halt ein zeitloser Klassiker bis heute. Man kann ihn also wirklich gut noch gucken.
Sehr empfehlenswert. Wer ihn noch nicht kennt, anschauen, kann ich mir empfehlen und sich voll drauf einlassen und auch dieses Gefühl zulassen, dieser Rührung und des Sentimentalen. Und dieses bisschen Pathetische, was die Amerikaner ja auch gerne ausleben. Also mich hat es voll erwischt.
Ja, ist auch sehr, sehr pathetisch. Wenn man ihn nochmal so ganz guckt, auch so ein bisschen dieses Fantasy-mäßige, hatte sich bei mir in der Erinnerung gar nicht so eingebrannt, sondern diese Liebe zum Spiel. Er ist wirklich schön. Also man kann das nur empfehlen, sich den Film mal anzugucken. Es ist eigentlich so der Film auch heute, wo es um die Liebe zum Sport oder dieses, dass man Fan von etwas ist, das kann man da so richtig ausleben.
Ja, es gibt ganz viele auch andere interessante Baseballfilme, das können wir ja auch irgendwann nochmal in einer Folge machen. So ein Rating der für uns besten Baseballfilme, da gibt es ja eine Menge mittlerweile. Und generell mal vielleicht von Sportfilmen, aber das nur so fällt mir nur gerade so spontan ein. Also das sollten wir mal im Auge behalten.
Ja, und das war meine Folge über Field of Dreams.
sehr, sehr schön. Dieser Trip Down Memory Lane, vielen Dank dafür, hat mich wirklich sehr begeistert.
Vielleicht noch ganz kurz noch zu der Literatur. Ich habe das Buch gelesen, Whitewashing the Black Sox. Das Buch ist von Gary Livercary. Das ist einer der Betreiber der Webseite Baseball History Comes Alive. Da kann man sehr viel über alte Baseballgeschichten, vor allem aber auch über die Black Sox lesen. Und das war eine der vielen Grundlagen für diese Geschichte. Und in dem Buch, was ich gelesen habe, Whitewashing the Black Sox, das ist ein fiktiver Roman, basiert allerdings auf den Grundlagen, die der erforscht hat. Also er vermischt quasi in dem Roman seine Lebensgeschichte und die des Reporters, der den Chick Gandel 1956 interviewt hat. Also in dem Roman ist ein ganz junger Journalist, der fängt bei der Zeitung an und der wird dann engagiert, diese Interviews mit den noch Lebenden zu führen und rauszukriegen, was wirklich passiert ist. Und da gibt es dann auch eine Liebesgeschichte, die da eine Rolle spielt, weil er sich in die Chefsekretärin verliebt. Aber vor allem reist er dann durchs Land und spricht mit den Personen, die damals noch dabei gewesen sind. Und das ist ein spannender Roman, weil möglicherweise dann auch er verfolgt wird und Anschläge auf ihn ausgeübt werden. Das ist auch so ein bisschen so ein Krimi, so im alten Stile, so wie Philip Marlowe. Also ich fand, das ist ein ganz spannender Roman. Und wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzen will, aber nicht unbedingt so ein Sachbuch von mehreren hundert Seiten lesen will, ist das der richtige Roman und damit sich so ein Bild von der Geschichte zu machen.
Muss ich auch mal lesen, weil die 50er waren ja im Grunde noch das goldene Zeitalter des Baseball. Da war es also wirklich, also da war Baseball noch der Sport.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.